Herzlich willkommen zum Podcast des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein heutiger Co-Host bist mal wieder du, liebe Juliane. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie kennen Juliane Weber schon aus vorhergehenden Podcast-Folgen. Sie wissen, heute wird es international. Wir machen mal wieder IPR. Schön, dass du mit dabei bist, Juliane.
Hallo.
Ich stelle den Sachverhalt vor, er ist relativ kurz und er geht wie folgt. Wir haben deutsche Staatsangehörige, deren Ehe hat wild romantisch begonnen. Sie haben nämlich im Jahr 2000 in Las Vegas geheiratet. Dann hat die Romantik wohl im Laufe der Zeit etwas nachgelassen, denn nunmehr sitzt der Ehemann beim Notar und möchte ein Testament beurkunden lassen, indem er seine Ehefrau enterbt. Und die Notarin möchte jetzt also darüber beraten, wie die Pflichtteilsquoten der Ehefrau sind und fragt sich, naja, in welchem Güterstand sind die denn eigentlich verheiratet? Sie teilt uns noch mit, wichtige Info in diesem Zusammenhang dann auch, dass die Eheleute ihren ersten gemeinsamen Wohnsitz nach der Eheschließung in Deutschland hatten. Das sind ja immer so Informationen, da sind wir bei den Anfragen, die wir zum IPR bekommen, ganz dankbar, wenn uns Staatsangehörigkeiten, erste gemeinsame Wohnsitze und dergleichen Anknüpfungspunkte auch mitgeteilt werden. Hier hat die Notarin das auch gemacht. Also wir haben Eheschließung im Jahr 2000 in Las Vegas und wir haben im Jahr 2026 den Ehemann, der bei der Notarin in Deutschland sitzt und ein Testament errichten möchte, indem er seine Frau enterbt. Die Frage ist, nach welchem Recht sind die beiden verheiratet? Vor allen Dingen, nach welchem Güterrecht sind die beiden verheiratet? Denn da haben wir ja dann den Anknüpfungspunkt zum Pflichtteilsrecht. Juliane, ich übergebe direkt an dich. Schieß mal los, wie nähern wir uns dem?
Die Kollisionsnormen, die das Ehegüterstatut bestimmen, hatten wir jetzt schon ein paar Mal im Podcast gehabt. Deswegen denke ich, sind die treuen Zuhörer bei uns jetzt sofort auf den Artikel 15 EGBGB alter Fassung gekommen. Denn die Eheschließung fand im Jahr 2000 statt. Das heißt, der zeitliche Anwendungsbereich der Europäischen Güterrechtsverordnung wäre nur dann eröffnet, wenn die beiden ab dem 29.01.2019 eine güterrechtliche Rechtswahl getroffen hätten. Und dafür haben wir keine Angaben. Deswegen gehe ich davon aus, dass hier der Artikel 15 EGBGB, wie gesagt, alter Fassung, das heißt in der Fassung, die bis in Krafttreten der Europäischen Güterrechtsverordnung galt, anzuwenden ist. Und der wiederum verweist auf den Artikel 14 EGBGB. Und der knüpft in erster Linie an die gemeinsame Staatsangehörigkeit der Eheleute im Zeitpunkt der Eheschließung an. Allerdings wichtig, und ich denke, das ist auch mit ein Hintergrund dieser Anfrage hier gewesen, Artikel 15 EGBGB alter Fassung greift nur ein, wenn wir eine wirksame Ehe haben. Die beiden müssen also verheiratet sein.
Richtig. Ich kann natürlich die Frage nach dem Ehegüterstatut nur dann beantworten, wenn die verheiratet sind. Irgendwie logisch, ne? Hat man jetzt sonst nicht so häufig, dass präzise danach gefragt wird, aber klar, also so eine Vorfrage oder wie nennt man das?
Wir nennen die Frage, ob eine Ehe wirksam geschlossen wurde, Erstfrage. Ja, es ist eine Vorfrage, ist nur ein bisschen präziser formuliert.
Also der Begriff für die Profis im internationalen Privatrecht, wir müssen erst die Erstfrage klären, ob die überhaupt wirksam verheiratet sind, bevor wir uns die Frage stellen, in welchem Güterstand die miteinander leben. Okay, das ist in gewisser Weise auch logisch. Aber dann stellt sich jetzt die Frage, wie ist es mit diesen Las Vegas-Ehen, also im Jahr 2000, wenn die dann, so wie es jetzt hier geschildert wird, dann auch mit dem ersten gemeinsamen Wohnsitz nach der Eheschließung in Deutschland, ja vielleicht so, wie wir es uns vorstellen, nur rübergeflogen sind, geheiratet haben und dann wieder zurückgekommen sind und dann wahrscheinlich der Verwandtschaft erzählt haben, dass sie jetzt verheiratet sind. Ja, so ist es ja dann in diesen Fällen nicht so selten. Mit der Wirksamkeit der Eheschließung. Wie prüft man das bei einer im Ausland geschlossenen Ehe?
Ist gut, dass du nach der Wirksamkeit der Eheschließung fragst, denn ganz oft liegt die Vorstellung zugrunde, dass Eheschließungen anerkannt werden. Ich tue mich jetzt schon ein bisschen schwer mit der Terminologie, denn eine Eheschließung erfolgt ja meistens nicht durch eine Entscheidung eines Gerichts. Und anerkannt werden Entscheidungen von Gerichten. Das ist erstmal der Grundsatz. Und das führt dazu, dass wir im Bereich der Eheschließung differenzieren müssen. Wenn wir tatsächlich eine Entscheidung haben, meistens ist das dann ein Feststellungsurteil, mit dem das Bestehen der Ehe, die Wirksamkeit der Ehe festgestellt wurde, dann sind wir tatsächlich im Bereich der Anerkennung. Bei inländischen Feststellungsentscheidungen haben wir quasi die Besonderheit oder Schwierigkeit, dass die nur inter partes Wirkung zwischen den Eheschließenden haben. Das ist der 121 Nummer 3 FAMFG. Vielleicht Willst du es ja mal kurz vorlesen?
Gerne. Da wird definiert, was Ehesachen sind. Paragraph 121 VMFG. Ehesachen sind Verfahren. Und dann Nummer 3. Auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens einer Ehe zwischen den Beteiligten.
Genau. Was aber ja eigentlich gewollt ist oder was hilfreich wäre, ist, dass es gegenüber allen Gerichten und Verwaltungsbehörden bindend festgestellt wird. Und das ist nur bei ausländischen Entscheidungen nach dem 107 FAMFG möglich. Ich lese
auch nochmal vor, ausdrucksweise. Also der Paragraph 107, Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen, da heißt es, Entscheidungen, durch die im Ausland eine Ehe, und jetzt kommt so ein ganzer Katalog, für nichtig erklärt, aufgehoben, dem Ehebande nach oder unter Aufrechterhaltung des Ehebandes geschieden oder durch die das Bestehen oder Nichtbestehen einer Ehe zwischen den Beteiligten festgestellt worden ist, werden nur anerkannt, also da gibt es tatsächlich so diesen Begriff auch anerkannt, wenn die Landesjustizverwaltung festgestellt hat, also eine Feststellung durch die Landesjustizverwaltung, dass die Voraussetzungen für die Anerkennung vorliegen. Und da gibt es jetzt einen weiteren Absatz dazu, und zwar muss man relativ weit lesen, den Absatz 9, der uns da dann vielleicht weiterhilft. In dem heißt es, die Feststellung, dass die Voraussetzungen für die Anerkennung vorliegen oder nicht vorliegen, ist für Gerichte und Verwaltungsbehörden bindend. Also in diesem Fall hätte ich dann so eine Erga Omnes-Wirkung durch diese Feststellungsentscheidung der Landesjustizverwaltung. Aber das setzt jetzt voraus, dass ich im Ausland eine Entscheidung über das Bestehen der Ehe hätte. Und das ist ja eigentlich eher der seltene Fall. Das würde ja bedeuten, wenn wir es jetzt mal versuchen, auf den Sachverhalt zu übertragen, die heiraten in Las Vegas und dann lassen sie in Las Vegas nach dem Recht von Arizona, wo ist Las Vegas?
Nevada.
Nevada, ja. Von Nevada nochmal feststellen, okay, wir sind verheiratet. Und dann hätten wir eine ausländische Entscheidung und diese Entscheidung könnte ich dann in Deutschland dem Verfahren nach 107 VMFG zuführen. Und dann hätte ich auch, wenn ich eine entsprechende Anerkennung habe, diese Wirkung erga omnes aus dieser Entscheidung heraus. Okay.
Genau, also lass uns jetzt hier nicht weiter in die Details gehen, nur kurz, falls die mit 107 FAMFG bewanderten Hörerinnen und Hörer sich jetzt wundern, warum ich den Absatz 1, Satz 2 nicht erwähne, da das doch eine wichtige Ausnahme sei. Also nur ganz kurz darauf hingewiesen, sollten beide Eheleute, oder wollen wir ihn vielleicht kurz vorlesen, hat ein Gericht oder eine Behörde des Staates entschieden, dem beide Ehegatten zur Zeit der Ehescheidung Entscheidung angehört haben, hängt die Anerkennung nicht von einer Feststellung der Landesjustizverwaltung ab. Also hier haben wir ein Privileg für den Fall, dass die Eheleute die Staatsangehörigkeit des Staates, des Gerichts haben, das entschieden hat. Wir in dem Fall auch bitte nicht die Brüssel 2b-Verordnung vergessen. Die regelt die Anerkennung von Entscheidungen aus Mitgliedstaaten, wobei aber umstritten ist oder nicht ganz klar, ob das auch Feststellungsentscheidungen umfasst. Jetzt aber mal für den Fall, dass wir keine gerichtliche Entscheidung haben. Da ist es so, dass wir die Wirksamkeit der Eheschließung nach dem materiellen Recht prüfen müssen, was die Kollisionsnorm, das in unserem Fall hier ein deutsches Gericht, eine deutsche Stelle prüft, also die Kollisionsnorm des deutschen Rechts bestimmen. Und da haben wir zwei ganz wichtige oder wesentliche Vorschriften, nämlich den Artikel 11 und den Artikel 13 EGBGB, also das im Bereich der Eheschließung sind wir kollisionsrechtlich im autonomen Recht, im EGBGB unterwegs. Magst du wieder vorlesen?
Ich blätter schon. Genau, das EGBGB ist ein also ganz langer Artikel. Da muss ich mich jetzt einmal durchkämpfen nach vorne. Aber jetzt komme ich dem Ganzen schon näher. Wir haben einmal den Artikel 13. Mit dem fange ich an.
Ja. Gerne.
Da heißt es Eheschließung. Und da lautet der Wortlaut, die Voraussetzungen der Eheschließung unterliegen für jeden Verlobten dem Recht des Staates, dem er angehört. Das so, ist mal der erste.
So kurz, erste so einfach.
Kurz, so einfach, okay.
Genau. Also hier geht es um die materiellen Eheschließungsvoraussetzungen und dafür beruft der Artikel 13 Absatz 1 das Heimatrecht von jedem Verlobten. Es handelt sich um eine Gesamtverweisung. Das heißt, wenn wir hier eine ausländische Staatsangehörigkeit hätten, müssten wir auch das IPR dieses ausländischen Staates mitprüfen und schauen, ob das vielleicht auf das deutsche Recht zurückverweist oder auf das Recht eines anderen Staates weiterverweist.
Okay, also den Fall haben wir hier nicht, weil wir haben ja bei beiden die deutsche Staatsangehörigkeit. Das heißt, nach dem Artikel 13 EGBGB komme ich ins deutsche Recht und die Frage, ob die heiraten...
Absatz 1. Hier müssen wir jetzt genau sein.
Artikel 13 Absatz 1 EGBGB komme ich ins deutsche Recht. deutsche Recht. Und dann habe ich die materiellen Ehevoraussetzungen, die mir das BGB so vorgibt. Das heißt, die dürfen jetzt nicht minderjährig sein oder nur in bestimmten Grenzen. Die dürfen nicht zweimal verheiratet sein. Solche Sachen sind dann eben die materiellen Ehevoraussetzungen. Okay, und die sind hier eingehalten, davon gehen wir aus. Also die waren volljährig, als sie darüber gegangen sind, die waren noch nicht irgendwie schon woanders verheiratet. Das heißt, wir gehen davon aus, die sind gewahrt, diese materiellen Voraussetzungen. Genau. Okay. Und da gibt es daneben die Formeln, du hast ja schon den Artikel 11 genannt, den lese ich auch vor.
Oder vielleicht, weil wir gerade im Artikel 13 sind, die Kollisionsnorm, die das anwendbare Recht für die formellen Eheschließungsvoraussetzungen bestimmen, sind im Bereich der Eheschließung zweigeteilt. Oder wir haben zwei Normen, nämlich den Artikel 13 Absatz 4 und den Artikel 11 EGBGB. Willst du mit dem Artikel 13 Absatz 4 mal anfangen und dann...
Ja, gern. Also da heißt es, eine Ehe kann im Inland nur in der hier vorgeschriebenen Form geschlossen werden. Also eine Ehe kann im Inland nur in der hier vorgeschriebenen Form geschlossen werden. Eine Ehe zwischen Verlobten, von denen keiner Deutscher ist, kann jedoch vor einer von der Regierung des Staates, dem einer der Verlobten angehört, ordnungsgemäß ermächtigten Person, in der nach dem Recht dieses Staates vorgeschriebenen Form geschlossen werden.
Genau.
Okay, also das geht noch weiter, aber das ist so die Ausnahme dazu, aber der Grundsatz ist, wenn die im Inland heiraten, dann nur in der hier vorgeschriebenen Form.
So ist es. Und jetzt haben wir noch den Artikel 11 Absatz 1.
Artikel 11 Absatz 1, der regelt allgemein Form von Rechtsgeschäften. Da heißt es, ein Rechtsgeschäft ist formgültig, wenn es die Formerfordernisse des Rechts, das auf das seinen Gegenstand bildende Rechtsverhältnis anzuwenden ist, oder das Recht des Staates erfüllt, indem es vorgenommen wird. Also Ortsform oder
Geschäftsstatut,
so heißt es.
Genau. Geschäftsform wäre das von Artikel 13 Absatz 1 berufene Recht. Das hatten wir gerade, das Heimatrecht beider Verlobter. Und wie wir gerade gesehen haben, müssen wir hier bei der Formwirksamkeit jetzt differenzieren. Haben wir eine Ehe, die im Inland geschlossen wurde, sind wir im Artikel 13 Absatz 4. Das war nochmal grundsätzlich, im Inland kann die Ehe nur in der hier vorgeschriebenen Form geschlossen werden.
Das heißt Zuständigkeit des Standesbeamten und dergleichen, okay, was wir halt im Gesetz dazu so finden. Okay.
Genau. Haben wir aber eine Ehe, die im Ausland geschlossen wird, dann beruft Artikel 11 alternativ die Geschäftsform oder die Ortsform. Mhm. Beziehungsweise das Recht, was nach Artikel 13.1 berufen ist, oder das am Eheschließungsort geltende Recht. Dadurch haben wir also quasi mehrere Rechtsordnungen, die zur Formwirksamkeit der Ehe führen könnten.
Also konkret auch das Recht des US-Staates Nevada.
Und hier hätten wir das Recht von Nevada, genau. In Nevada ist es so, dass die Verlobten eine Marriage License beantragen müssen und dass dann eine Person, die ein Zertifikat erhalten hat, mit dem sie ermächtigt wurde, Ehen zu schließen, dass sie vor einer solchen Person getraut wird, mehr ist nicht erforderlich.
Ein Certificate of Permission to Perform Marriages.
Genau, so ist es.
Sehr schön, okay. By the power vested in me heißt doch immer so.
Genau.
In der amerikanischen Komödie, der Schwiegervater doch am Ende dann die Eheschließung vornimmt. Genau. Okay, ermächtigte Person bei Anwesenheit eines Zeugen, haben wir in dem Gutachten ausgeführt. Also sind dann wohl so die formalen Voraussetzungen. Aber da gehen wir jetzt davon aus, dass die zwar möglicherweise vor allem Elvis Impersonator, aber nach dem Recht des US-Staats Nevada formwirksam die Ehe geschlossen haben. Okay, das heißt, wenn ich mir jetzt sozusagen vorstelle, ich bin jetzt meinetwegen das Zivilgericht, das hier über Pflichtheitsansprüche zu entscheiden hat, und ich muss mir dann die Frage stellen, in welchem Güterstand waren die überhaupt verheiratet und waren die überhaupt verheiratet? Also diese ganze Frage, dann bis auf der ganze Frage auf den Grund gehen, dann muss ich mir überlegen, die materiellen Voraussetzungen richten sich nach deutschem Recht, § 13 Absatz 1 EGBGB passt, die waren jetzt nicht irgendwie doppelt verheiratet, die waren nicht minderjährig, das ist in Ordnung. Und bei den formellen Voraussetzungen der Eheschließung gilt also entweder dann halt, also wahlweise müssten die Voraussetzungen des deutschen Rechts eingehalten haben oder die Voraussetzungen des Rechts des US-Staates Nevada. Sie haben die Vorgaben des Rechts von Nevada eingehalten, also sind die verheiratet. Für dieses, also davon hatte man dann als Gericht in dem Moment auszugehen und dann natürlich stellen sich die Folgefragen, also was war der Güterstand und dann natürlich auch, was sind die pflichtheitsrechtlichen Konsequenzen des Ganzen.
Genau, also wir können dann jetzt tatsächlich den Artikel 15 EGBGB, bei dem wir ja gestattet hatten, wo wir dann kurz abgedriftet sind und uns gefragt haben, haben wir hier überhaupt eine wirksame Ehe? Das haben wir jetzt bejaht, haben gesagt, ja, die Ehe ist aus Sicht der deutschen Behörden und Gerichte wirksam. Und dementsprechend können wir das Ehegütestatut prüfen, der Artikel 15 EGBGB in Verbindung mit Artikel 14 Absatz 1 Nummer 1 EGBGB verweist auf das gemeinsame Heimatrecht der Eheleute im Zeitpunkt der Eheschließung. Sie waren beide deutsche Staatsangehörige damals. Dementsprechend ist hier das deutsche Recht berufen, das deutsche Recht, das Ehegüterstatut. Und wenn die beiden nichts Abweichendes vereinbart haben, dann leben sie in Zugewinngemeinschaft.
Okay, also altes Recht, Anknüpfung an den gemeinsamen Staatsangehörigkeit, die waren beide Deutsche, dann sind die also in Güter in Zugewinngemeinschaft verheiratet, wenn die keinen Ehevertrag geschlossen haben, davon gehen wir jetzt hier mal aus. Insofern muss ich dann das wieder ein bisschen korrigieren, was ich am Anfang bei dem Sachverhaltsschilderung noch gesagt habe, auf den ersten gemeinsamen oder gewöhnlichen Aufenthalt kommt es dann gar nicht an. Darauf käme es an, wenn wir im Anwendungsbereich der Europäischen Güterrechtsverordnung sind, sind wir hier aber nicht. Trotzdem freuen wir uns natürlich, wenn uns solche Informationen bei den Anfragen zum internationalen Privatrecht immer so breit mitgeteilt werden, wie es irgendwie geht, weil wir dann ja selber uns das raussuchen, was wir dann entsprechend für die Bearbeitung dieser Anfrage auch brauchen. Aber jetzt sind wir ja so ein bisschen allgemein bei diesen im Ausland geschlossenen Ehen und ich finde es fürs Verständnis so ganz interessant, dass man sich dann denkt, naja, ich habe jetzt quasi im Ausland geheiratet und dann komme ich nach Deutschland zurück und dann interessieren sich ja bestimmte Stellen gewissermaßen dafür, bin ich jetzt verheiratet oder nicht. Also das Finanzamt wird sich dafür interessieren, wenn ich vom Splitting-Tarif profitieren will. Das Erbrecht knüpft daran an. Das heißt, da ist dann gegebenenfalls bei Pflichtheitsansprüchen die Frage, das würde dann eben ein Zivilgericht, wenn da geklagt wird, prüfen müssen, so in welchem, nach welchem Recht sind die verheiratet. Dann haben wir ja dieses neue Notvertretungsrecht für Ehegatten, jetzt seit der Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts zum 01.01.2023. Also da wird es ja auch eine Rolle spielen. Darf ich jetzt in so diesen da geregelten Angelegenheiten meinen erkrankten Ehegatten vertreten und so weiter? Und dann habe ich ja gewisserweise immer, also habe ich ja immer andere staatliche Stellen, die sich jetzt dafür interessieren, ist der jetzt verheiratet oder nicht. Und diese Stellen prüfen ja immer dann nach den gleichen international-privatrechtlichen Grundsätzen, materielle Voraussetzungen, formelle Voraussetzungen, wie wir es gerade gehört haben, ist der verheiratet oder ist der nicht verheiratet. Und die müssen ja eigentlich alle zum gleichen Ergebnis kommen. Das heißt, es gibt jetzt ja praktisch vielleicht eine gewisse Gefahr, dass die dann mal divergieren, aber das würde ja dann auf fehlerhafter Rechtsanwendung basieren. Also eigentlich müssen ja alle zum gleichen Ergebnis kommen. Und was ja wahrscheinlich ist im Interesse vieler dieser Paare liegt, die dann im Ausland geheiratet haben, dass sie so einen, ich sag's jetzt mal, Unterwisch haben, ja, auf dem dann auch für alle deutschen Behörden verbindlich festgestellt wird, ja, die sind verheiratet. Ja. Und das ist so ein bisschen was auch wir in der Anfragenpraxis merken, was so mitschwingt. Sowas gibt's eigentlich nicht. Also in diesen Fällen. Wenn wir jetzt eine ausländische Entscheidung hätten, das war das, was wir am Anfang besprochen haben, die das Bestehen der Ehe feststellt, also eine gerichtliche Entscheidung, dann haben wir dieses Anerkennungsverfahren nach 107 FAMFG. Aber das haben wir halt in aller Regel nicht, sondern in der Regel haben wir nur im Ausland geheiratet und dann müsste eben im Inland ja halt von jeder Stelle, die es betrifft, wieder geprüft werden, sind die verheiratet oder sind die nicht verheiratet.
Genau, also was wir noch hätten, ist eine Nachbeurkundung nach § 34 Personenstandsgesetz. Das hat eine gewisse Beweiswirkung, aber natürlich muss dennoch geprüft werden, ob die Ehe materiell und formell wirksam ist. Aber nur, dass man es mal gehört hat, die Möglichkeit bestünde auch.
Also ich hatte mal im Bekanntenkreis den Fall, dass man in Dänemark heiraten wollte, weil das Beschaffen bestimmter Unterlagen, die die materiellen Ehevoraussetzungen belegen würden, so schwer zu beschaffen war. Also da wurde dann also so ein Zeugnis verlangt, dass der nicht schon verheiratet ist. Ist ja jetzt, passt ja sozusagen zu dem, was wir auch ermittelt haben.
Genau, Ehefähigkeitszeugnis.
Ehefähigkeitszeugnis. Und dann, also mag sozusagen sein, dass man dann konkret in Dänemark das nicht vorlegen muss, sondern einfach so heiraten kann.
Ja.
Dann habe ich aber gewissermaßen, wenn ich dann im Inland bin und gegenüber dem Finanzamt meinetwegen nachweisen will, dass ich jetzt verheiratet bin, ja wieder das Finanzamt, das wieder die materiellen Ehefähigkeitsvoraussetzungen prüfen muss. Das heißt, die interessieren sich dann nicht so sehr für diese Urkunde, die in Dänemark ausgestellt wurde, weil die wollen ja wieder wissen, naja, lagen denn die materiellen Ehefähigkeitsvoraussetzungen vor, die sich ja dann wieder wohl nach deutschem Recht richten.
Artikel 13 Absatz 1 EGBGB, ja, genau, das Heimatrecht der Eheschließenden. Und wenn wir deutsche Staatsangehörige haben, dann deutsches Recht. Wenn es ausländische Staatsangehörige sind, wird dann erstmal auf ihr Heimatrecht verwiesen. Und dann müssen wir nochmal schauen, ob das Heimatrecht auf das deutsche Recht zurück oder auf ein anderes Recht weiterverweist.
Aber das heißt sozusagen, dieser Gedanke, dass man sagt, wir heiraten jetzt im Ausland, weil das da so super easy ist und wir dann nichts nachweisen müssen. Und dann sind wir ja auch im Inland verheiratet. Das mag dann irgendwie das Ergebnis sein, aber das heißt dann, dass ich vielleicht dann hätte ich möglicherweise auch gleich im Inland heiraten können, weil ich brauche diese Unterlagen ja dann trotzdem halt an diesen bestimmten Stellen, an denen ich dann nachweisen will, dass ich verheiratet bin, ja, weil ich dann die formellen Voraussetzungen des Ortes, an dem die Ehe geschlossen wurde, dann eingehalten habe. Ja, okay, also da merkt man auch, dass da manchmal so ein bisschen so falsche Vorstellungen unterwegs sind und insbesondere halt dieser Gedanke, dass es so ein Anerkennungsverfahren gibt, so ein allgemeines für im Ausland geschlossene Ehen, der es eben nicht zutreffend. Ja.
Genau. Vielleicht abschließend noch, ausgehend von einer recht jungen Entscheidung, das Phänomen der Online-Eheschließung.
Ja.
Also da geht es um den Fall, dass die beiden Personen, die Ehe schließen wollen, in einem Videocall mit einem, ich sag mal ganz allgemein, Trauorgan, ja. Ja, die Person, die die Trauung vornimmt, zusammengeschaltet sind. Dieses Trauorgan, die Person, die befindet sich irgendwo im Ausland und die beiden sitzen hier in Deutschland, aber wie gesagt, alle nicht vor Ort miteinander, sondern über einen Videocall miteinander verbunden.
So ein Corona-Phänomen. Wir wollen heiraten, wir kriegen keinen Termin zur Eheschließung und dann machen wir jetzt einen Zoom-Call mit dem Elvis-Impersonator in Nevada. Ja, genau. Der mag möglicherweise in Nevada, Las Vegas auch zur Trauung berechtigt sein, aber jetzt sitzen wir nicht in der Wedding-Chapel, sondern halt zu Hause auf dem Sofa vor dem Zoom-Call. Ja, interessant. Wie ordnet man das ein?
Genau, und da war lange Zeit die Frage, wo befindet sich denn jetzt hier der Ort der Eheschließung? Dort, wo die beiden Verlobten sich aktuell aufhalten, also in meinem Beispielsfall in Deutschland, oder dort, wo der Elvis-Imitator sich befindet, in Utah, in Nevada, in was weiß ich.
Okay, wenn wir den Ort der Eheschließung in Nevada verorten würden, dann käme ich ja über den Paragraph 11 Absatz 1 zweite Alternative dahin, dass ich sage, es reicht, wenn die Voraussetzungen am Ort der Eheschließung eingehalten worden sind, also die Voraussetzungen in Nevada. Folglich, wenn Nevada eine solche Online-Eheschließung zulassen würde, würden wir sie auch hier als formell korrekt anerkennen. Anders, wenn wir sagen, der Ort der Eheschließung war in Deutschland, dann wohl nicht.
Weil dann sind wir im Artikel 13 Absatz 4.
Genau. Und da heißt es ja, eine Ehe kann im Inland nur in der hier vorgeschriebenen Form geschlossen werden. Das heißt nicht Elvis Impersonator, sondern Standesbeamter.
Ja, so ist es, genau.
Und was hat der BGH entschieden?
Der hat gesagt, 13 Absatz 4, es handelt sich um eine Inlandsehe. Maßgeblich ist der Konsens der Eheschließenden und die beiden Eheschließenden sind beide in Deutschland, haben ihren schlichten Aufenthalt beide in Deutschland und dementsprechend handelt es sich um eine Ehe, die in Deutschland geschlossen wurde.
Also da, wo die beiden sagen, ja, ich will, genau. Da wird die Ehe geschlossen und nicht da, wo dann der Elvis Impersonator die Hand hebt und sagt, hierbei solemnly swear oder sowas.
Ja. Ja, okay. Und das führt dazu im Ergebnis, funktioniert nicht. Also wenn man sich in Deutschland aufhält, dort dann, den Videocall startet, kann man nicht auf diese Art und Weise heiraten. Genau.
Prima.
Nur interessant hier zu beachten, wenn man einen Stellvertreter beauftragt, der für einen im Ausland die Erklärung zur Eheschließung abgibt und das Heimatrecht das Recht am Ort der Eheschließung sieht das vor, erlaubt das, dann handelt es sich um eine wirksame Ehe.
Das sind die sogenannten Handschuhehen.
Das sind die Handschuhehen. Da waren wir auch in der vorherigen Episode schon mal drauf eingegangen. Ja. Da muss man wieder differenzieren, ob der Stellvertreter über das Ob der Eheschließung entscheiden darf. Dann sind wir bei den materiellen Eheschließungsvoraussetzungen. Wenn er aber wirklich nur die bereits gefasste Entscheidung übergibt und dann vor der zuständigen Behörde dann als Bote übergibt, dann genügt es, wenn die Ortsform das erlaubt. Dann ist das auch aus deutscher Sicht eine wirksame Ehe.
Okay, das ist natürlich schon im Ergebnis auf den ersten Blick ein bisschen überraschend. Aber wenn jetzt unsere beiden Couch-Potatoes sagen, wir haben zwei Stellvertreter in den USA, die gehen dann wieder in die Wedding Chapel, dann könnte man wieder sagen, dann geht's. Also Stellvertreter im Sinne von Boten, die dann nur die bereits gefasste Erklärung übergeben. Ja, okay. Ja, faszinierend.
Wenn das aus Sicht des jeweiligen US-Staats, um den es geht,
klar,
tatsächlich
möglich ist. Das ist natürlich das noch die Frage, aber da gehen wir mal davon aus, dass es da im Zweifel etwas liberaler zugeht vielleicht als bei uns. Wobei diese Handschuhehen sind ja, glaube ich, eher in anderen Rechtskreisen. Dann
eher so aus dem islamischen Rechtskreis.
Okay, ja. Ja. Prima, ja, vielen Dank. Ein bisschen was über die Eheschließung gelernt. Immer wieder spannend. Wir haben manchmal Anfragen, da würde mich interessieren, wenn wir aus der Praxis was dazu hören, in denen Notare ganz kurz vor dem Ableben eines der Beteiligten noch die Ehe schließen sollen. Da haben wir jetzt also bei bestem Wissen und bei bestem Suchen nichts gefunden, was die Kompetenz eines Notars zur Eheschließung im Inland begründen würde. Testamente auf dem Sterbebett, das ist, denke ich, allen klar. Aber dass man dann so kurz vor Schluss nochmal die Ehe schließen kann, das ist nicht richtig. Wenn man es googelt, findet man eine mäßig seriöse Website, auf der steht es, dass also in Eilfällen auch der Notar die Ehe schließen kann. Wäre uns jetzt nicht bekannt, dass das der herrschenden Meinung entspricht oder dass das irgendwo seriös vertreten wird. Falls Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Hörerinnen und Hörer, dazu was anderes wissen, rufen Sie es uns gerne zu, weil solche Anfragen tauchen bei uns immer mal wieder auf und sind dann natürlich, also logischerweise auch immer eilig, weil dann geht es ja darum, dass es möglichst, möglichst schnell gehen soll. Gut, ja, Juliane, ganz herzlichen Dank für die Mühe, die du dir gemacht hast mit der Podcast-Aufnahme. Hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen hat es auch gefallen. Sie merken vielleicht, wir haben technisch ein bisschen umgestellt. Wir mussten neue Mikrofone anschaffen. Wir haben so ein kleines bisschen Technikproblem. Ich hoffe aber, dass es sich schnell wieder löst. Und falls Sie jetzt noch dran sind, ein kleiner Veranstaltungshinweis am 12.12., also wenn Sie diese Folge hören, übermorgen, findet eine Veranstaltung der Notarrechtlichen Vereinigung statt zum Thema Rechtsfragen, materielle Rechtsfragen zur elektronischen Präsenzbeurkundung, eine Abendveranstaltung rein virtuell für Mitglieder der Notarrechtlichen Vereinigung auch kostenlos. Sie können sich dazu nähere Informationen auf der Homepage www.notrv.de ansehen. Ja, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.